nicht schlimmer wäre in der subjektiven Empfinden wie das. Und auch dort wäre dann die Frage, es macht immer Sinn, die Ängste auszuloten. Alles das, was man vermeidet, modert weiter. Und gerade bei Angst vor Mobbing oder Stellenverlust ist es ganz wichtig, auch da zu schauen, aber man darf das auch vorsichtig und behutsam machen, man muss nicht gerade mit der Brechstange reingehen, aber auch da ist es wichtig, wirklich auszuloten. Ja, und dann, um was wäre denn noch schlimmer? Oder was wäre denn der schlimmste Punkt? Weil erst dann fangen Klienten an, wieder in die Richtung Zuversicht zu denken. Ne? Vorher sind sie am Vermeiden und das kostet eine Menge Energie. Wenn ich Existenzängste habe oder auch Suizidgedanken oder wirklich oder chronische Schmerzen in einem dramatischen Ausmaß, dann kostet mich allein schon das Vermeiden von diesem Thema wahnsinnig viel Energie. Und wenn ich diese Energie freisetzen kann, dann geht diese Energie, könnte man sagen, bildhaft gesehen, in die Selbstheilungskräfte. Aber meistens ist es ja so, ich habe eine Symptomatik, die Energie kostet, und das Vermeiden, überhaupt dorthin zu denken oder das Vermeiden, in diese Symptomatik einzusteigen, das kostet mich nochmal Energie. Und mit diesen beiden Energieversorgern bin ich sozusagen platt. Also auch bei solchen realen Bedrohungen ist es ganz wichtig, bis an den letzten Punkt der Angst zu gehen. Aber in einem vielleicht sicheren, guten Beziehungskontext. Aber wichtig ist, und da ist es wichtig, wir haben ja früher oft Konzepte gelernt, Einsicht muss der Klient selber entwickeln. Da kann man bei beschämenden Themen lange drauf warten. Das passiert einfach nicht. Das heißt, ich darf als Therapeut vorausgehen. Nicht viel, aber eine Spur. Und immer wieder abchecken. Was ist jetzt? Sind wir da am richtigen Weg? Bei dem Clint Eastwood-Geschichte war das auch so. Ich habe immer einen Schritt draufgesetzt oder bin einen Schritt vorwärts gegangen, habe dann geschaut, wie wirkt das? Und nonverbal hat er mir immer signalisiert, da ist Bewegung im Spiel. Verbal hat er vielleicht gesagt, weiß nicht so recht. Oder? Das Verbale kann man da fast vergessen. Nonverbal ist wichtig, was passiert. Und sobald beim Klienten eine Spur mehr Energie kommt als vorher, weiß man, da ist man am richtigen Ort. Weil das zeigt mir an, jetzt wird Energie frei. Das muss sich noch nicht total toll anfühlen. Geht nicht darum, dass der jetzt happy ist. Aber ich merke, sobald Energie kommt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich darf halt als Therapeut, muss ich mir auch nicht zu schade sein, sage, okay, ich gehe mit dir in deinen Sumpf. Ich schnalle mich zwar an und weiß, wie ich wieder rauskomme, aber ich gehe mit dir rein. Oder? Und das vornehme, am Rande des Sumpfes zu bleiben und sage, ich bin der Therapeut, ich darf hier im Trocknen bleiben, aber ich werfe dir doch gerne einen Rettungsring zu. Das funktioniert ab einer gewissen Symptomstärke, sage ich jetzt mal, nicht. Weil dann fühlen sich Klienten trotzdem alleingelassen. Das heißt, ich muss rein in das System und es von innen her ausleuchten. Und ich darf ja in die dunklen Ecken schauen. Und für den Klient ist es eine Erleichterung. Wenn einer das ausspricht, wofür ich mich schon lange schäme, gar nicht auszusprechen wage, und der spricht es aus und der stirbt nicht dabei, dann ist das doch eine wunderbare Form von Beziehung oder Begleitung. Ne? Dann weiß ich, okay, wenn das der Therapeut aushält, dann darf ich mich auf den auch verlassen. Ne? Und ich weiß, der Klient hält es auch aus. Und so dürfen sogar die schwierigen Themen Suizid oder auch Sterben dürfen thematisiert werden, ne? Bis hin zur schlimmsten Fantasie. Was ist Ihre schlimmste Vorstellung, wenn Sie sich umgebracht haben, was in Ihrer Beerdigung passiert? Ist eine legitime Frage, eine ganz wichtige. Gibt es sonst im Moment gerade Fragen? Wäre jetzt so die Gelegenheit für eine Demo? Das heißt, wenn jemand, kann man vielleicht den Stuhl da nehmen, wenn jemand Lust hat, oder ein Anliegen oder ein persönliches. Oder Klientenrollenspiel, je nachdem. Mal ein Stück. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein zweites Mikro brauchen. Gut eingerichtete Praxis mit Service. Ja, sagen Sie mir Ihren Namen. Gut.
Gut, ich lebe in einer Situation, in der geht es mir manchmal gut und manchmal gar nicht.
Also eine typische Situation.
Es ist so, dass mein zukünftiger Ex-Mann mit seiner Freundin im gleichen Haus wieder eingezogen ist. Ja, manchmal.
Und wie gibt es das, dass es ihnen dann manchmal gut geht?
Na, manchmal denke ich mir, das ist die Situation, in der ich leben möchte, das ist mein Zuhause, das ist mein Garten, den betrifft mich, das habe ich mir lange überlegt, aber das. Und manchmal fühle ich mich über den Tisch gezogen und dann ist die kleinste Kleinigkeit und dann beginnen so ja, Geschichten zu laufen einfach.
So was für Geschichten?
Naja, so, naja, und dass ich halt zu wenig bekommen habe oder dann ärgern mich Kleinigkeiten. Ja. Ja. Und ich denke, was ich da brauche, ist Humor.
Oder eine Waffe.
Ja.
Welche Waffe wäre denn angemessen?
Nee, ich hänge jetzt dran, nicht an der Waffe, sondern wen ich damit bedrohen würde.
Wen denn?
Naja, eher Sie.
Weil sie mehr schuld ist oder weil sie einfach da stört? Also.
Ja, sie stört meine Kreise. Sie tut nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Jetzt rein nur zu meiner Orientierung, auch also im selben Haus heißt was genau? Also
das heißt, es gibt einen gemeinsamen kleinen Vorgarten und ein gemeinsames Stiegenhaus. Ich wohne unten, er wohnt oben und der Garten gehört mir allein. Der ist nur von meiner Wohnung zugänglich. Und bewacht von einem riesen verhaltensauffälligen Hund, also den betritt niemand. Ja.
Also.
Es ist so.
Ja, darf ich du sagen? Oder?
Ja, ja.
Also, das heißt, aber du darfst schon in den Garten. Also. Das,
ja, ich hege und pflege und liebe den Garten. Ja.
Eben, also und der Hund lässt dich rein und die anderen nicht.
Genau.
Der ist den, also der macht das, was du eigentlich wünschst.
Ja.
Der ist nicht verhaltensauffällig, sondern der ist gut dressiert. Also.
Ja, wir kommen gut zurecht.
Ja, ja, genau. Zumindest der funktioniert so, wie er sollte.
Genau.
Jetzt müsstest du den Hund auch noch woanders platzieren.
Nein, ich möchte ihn nicht loswerden. Das ist das Pass, dass die im Haus wohnen. Ich möchte nur zu meinem Recht
Was
kommen.
Was passt da dran, dass die im Haus wohnen?
Nein, es hat so eine... einen Vertrag gegeben, ich komme ins Grundbuch, mir gehört die Wohnung, dafür zieht er oben ein.
Ja, und vorher hat das Haus ihm gehört? Oder?
Das gehört immer noch ihm, es gehört alles ihm. Im Grundbuch steht nur er.
Also das heißt, eigentlich könntest du so wirken, wie es jetzt umgekehrt wirkt.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also, oder wie stellst du dir vor, wenn jetzt diese Partnerin von deinem Ex-Mann, die wohnt ja da auch. Was denkst du, mit welchem Gefühl betritt sie den Vorgarten und das Treppenhaus?
Na, hoch ungut.
Gönnst du ihr das?
Ja.
Wie hast du das geschafft, dass sie dieses ungute Gefühl hat?
Ich weiß es nicht. Nonverbal. Verbal bin ich sehr freundlich.
Also eigentumsmäßig hast du dich da hineingepflanzt. Ne? So,
ich war immer schon dort.
Ja, aber eigentumsmäßig nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist mir nicht geglückt. Ja.
Genau, aber jetzt ist es dir geglückt. Jetzt
gehört, nicht am Papier.
Aber rechtlich gehört diese Wohnung dir. Oder, also da gibt es einen Vertrag, oder?
Nein, den gibt es eben nicht. Das ist ja das, was mich so ärgert. Es gibt diesen Vertrag, der ist nie zustande gekommen.
Aha, da habe ich da vorher was falsch verstanden. Also das heißt, das ist zwar ein Deal, dass du unten wohnst,
genau,
dann aber das ist nicht vertraglich festgehalten.
Genau, und ich habe dann gesagt, okay, dieser Deal, der passt für mich, das ist mir, da nehme ich das in Kauf, dass ihr da oben wohnt. Hauptsache, ich habe meinen Garten und mein Zuhause, der Rest ist mir wurscht. Und dann ist aber es nie zu der Unterschrift gekommen. Da hat er keine Brille gehabt oder den Vertrag verloren.
Also das heißt, da musst du erzieherisch noch ein bisschen was leisten.
Das habe ich aufgegeben, das schaffe ich nicht. Das geht seit 2 Jahren, das habe ich für mich akzeptiert.
Wie lange wart ihr denn vorher schon verheiratet?
22 Jahre.
Und hast du ihn da besser erzogen?
Also nein.
Auch nicht?
Nein, aber sie erzieht ihn jetzt hervorragend, das ärgert mich ja auch.
Also das heißt, erzieherisch könntest du von ihr was lernen und das nervt dich
auch. Absolut, ja, furchtbar, ja.
Aber das geht jetzt natürlich schlecht, dass du zu ihr gehst und sagst, du, was muss ich tun, dass er da endlich unterschreibt? Also. Aber wenn sie ihn so gut erzogen hat, dann hat sie es trotzdem nicht geschafft, ihn dazu zu bringen, dass er dich da nicht wohnen lässt.
Ja.
Also der ist eigentlich doppelt schlecht erzogen.
Nein, der ist primär Geld erzogen. Das heißt, da geht es ums Geld, ja, bei einer Trennung, Scheidung.
Also du meinst, der Hauptgrund, warum du da noch wohnen darfst, ist...
Dass es die billigste Variante für ihn ist.
Ja. Dass es für ihn die billigste Variante ist. Eben, aber die ist für ihn wichtiger als die Erziehung durch seine neue Partnerin.
Ja, genau, die toppt das noch. Ja. Mhm.
Also da hast du jetzt den Spieß umgedreht und jetzt sie auflaufen lassen.
Ja.
Weil in ihrem Interesse ist das sicher nicht.
Nein.
Also das heißt, wenn du ihr, mit welchem Gesicht und mit welcher Haltung müsstest du durchs Haus oder durch das Treppenhaus laufen oder dich vom Haus zur Gartentür und von Gartentür zum Haus bewegen, damit ihr das am meisten stinkt?
Naja, das wüsste ich schon, aber das ist mir zu anstrengend. Ich möchte ja,
dass ich habe nur gefragt, wie. Ich meine nicht, dass du es machen musst, aber mit welcher Haltung müsstest du das tun, wenn's, damit ihr am meisten stinkt?
Eh so, wie ich es tue.
Ja, wie machst du es dann?
Ja, so, als wäre es einfach mein Haus.
Also so ganz selbstverständlich.
Genau.
So quasi. Ach, und wenn du sie triffst, was sagst du dann?
Jetzt in der Realität, oder? Ich bin schon höflich. Hallo.
Und woran merkst du, dass es ihr was ausmacht?
Das merke ich nicht an ihrem Verhalten. Das denke ich mal, dass es ihr was ausmacht.
Also du meinst, sie reißt sich auch zusammen und spielt auch?
Genau.
Also es treffen sich 2 Schauspielerinnen im Treppenhaus?
Genau.
Und dein Ex-Mann, wie reagiert der, wenn du den triffst?
So, als wäre er auf der Flucht.
Also das heißt, wenn er hört, dass du rauskommst, wischt er schnell in die Wohnung?
Ja, oder so ungefähr.
So,
ja.
In dem Stil. Und wenn du ihn stellen würdest, dann wäre es ihm sehr unangenehm.
Wir können schon so Banalitäten austauschen im Treppenhaus.
Gibt es denn sonst noch Personen, die da ins Spiel rein können? Also
ja, meine Töchter. Meine ältere Tochter hat...
Also eure Töchter oder deine Töchter?
Unsere. Meine ältere Tochter hat jetzt eine Aufstellung gemacht, wegen ihrer Lebensfreude und kreativen Energie.
Also und wegen der Lebensfreude, die sie schon hat oder die sie haben möchte?
Die sie im Moment kurz verloren hat. Oder die. und ist mit der Weisung oder Idee aus dieser Aufstellung gegangen, sie muss Mama und Papa an einen Tisch bringen, einmal in der Woche.
Und was würdet ihr dann machen an dem Tisch?
Wir können gut schauspielen. Wir hatten einmal diese Situation, das war liebreizend. Also da haben wir halt Belanglosigkeiten ausgetauscht. Mhm.
Wer hat sich denn von wem getrennt?
Er sich von mir.
Gegen deinen Willen oder warst damals du eigentlich gegen meinen, heimlich
nein,
froh,
damals,
dass du los
geworden
bist?
Froh, ne?
Damals warst du nicht froh und heute?
Nein. Heute bin ich wirklich froh.
Aber das musst du nicht zeigen.
Wem?
Ihm.
Nein.
Er denkt immer noch, du hättest ihn gerne zurück.
Nein, das glaube ich nicht.
Nicht? Meinst du, das hat er gemerkt inzwischen? Mhm. Inzwischen bist du froh, dass du ihn losgeworden bist. Mhm. Und der anderen Frau dankbar, dass sie ihn übernommen hat.
Ich würde ehrlich nicht wollen, dass die Beziehung auseinanderbricht zwischen den beiden, aber ich hätte gern, dass sie ein bisschen besser funktioniert und meine Kreise nicht zerstört.
Okay, das heißt, es geht nur noch um Nuancen. Also im Grunde genommen hast du eigentlich dann eine sehr erfolgreiche Entwicklung hinter dir. Also von einer Trennung, die du eigentlich zuerst nicht wolltest, bis hin zu einer Situation, wo du sagst, so quasi, den gönne ich ihr. Also
ja.
Und jetzt geht es noch um minimale erzieherische Zusatzmaßnahmen.
Die mich aber massiv beeinträchtigen.
Ja, aber es werden so quasi noch der Rest. Damit es optimal wäre, fehlt jetzt noch dieser Rest. Mhm. Und damit es optimal wäre, wie wäre der optimale Zustand also aus deiner Sicht? Wie würdest du
also der
wünschen?
Absolut optimale Zustand, aber das ist jetzt nicht hier Thema, ist, ich stehe im Grundbuch, dann glaube ich, ist mir alles egal. Mhm. Nachdem ich das nicht erreichen werde, habe ich mir gedacht, muss ich mich irgendwie mit der Situation aussöhnen. Und aussöhnen heißt, dass mich nicht alles stört, dass mich nicht stört, ob sie Schnee schaufeln oder nicht oder falsch oder...
Also sie schaufeln Schnee jetzt am Eingang, nicht
sie
in deinem Garten.
Sie schaufeln eben nicht.
Ah, sie schaufeln nicht. Mhm.
Und ich schaufel auch nicht mehr, weil ich stehe ja nicht im Grundbuch.
Dann seid ihr zugeschneit.
Genau. Das stört aber dann im Endeffekt nur mich, weil denen ist das Haus ja eh egal. Und dann ärgere ich mich über mich, dass mich solche Kleinigkeiten so lang beschäftigen und dann schaufel ich. Und dann habe ich doppelt so viel Arbeit, weil natürlich doppelt so viel Schnee liegt.
Und wenn sich jetzt jemand ein Bein bricht in der Aufgabe?
Ist es sein Problem, weil ich stehe ja nicht im Grundbuch.
Genau. Dann wäre das ein Vorteil für dich.
Genau, aber ich halte es eben nicht aus. Und das würde ich gerne mit Humor ertragen können, dass da draußen jetzt halt...
Also eigentlich müsstest du nicht Schneeschaufel, eigentlich müsstest du Wasser spritzen.
Ja. Ja.
Hast du schon mal gemacht?
Na, ich schaufel eben.
Naja, aber stell dir mal vor, du würdest Wasser spritzen statt schaufeln. Was wäre dann?
Ja, das widerspricht ja meinem, ich hege und pflege seit 15 Jahren dieses
Haus, was dir nicht gehört.
Garten, und jetzt soll ich dort Wasser spritzen, ja.
Es war nur eine Vorstellung, wie wäre das? Oder? Eigentlich von deinem Gefühl her müsstest du ja Wasser spritzen. Weil dann wärst du froh, ich stehe nicht im Grundbuch. Und umgekehrt, wenn du im Grundbuch stehen würdest, müsstest du Schnee schaufeln. Aber das würdest du machen, so quasi Grundbucheintrag versus Schnee schaufeln. Ne, so.
Ja.
Das heißt, da gibt es noch. Und deine Töchter, die eine möchte euch am Tisch?
Beide wollen das eigentlich, aber die Jüngere, der reicht das, wenn das zu ihrem Geburtstag oder so einmal im Jahr ist, und die Ältere hat eben jetzt diese Vision irgendwie.
Und die Töchter wohnen außerhalb oder die wohnen da bei euch?
Die Ältere wohnt außerhalb und die Jüngere hat eine Wohnung dazwischen.
Und die schaufelt auch nicht Schnee?
Nein.
Also es gibt noch einen Zwischenstock.
Ein Puffer, ja.
Das ist die eine Tochter.
Mhm.
Und? Mhm. Also so,
wobei
so
das Schneeschaufeln ist eher ein gutes Beispiel für meine Kränkung eigentlich, weil ich habe immer Schnee geschaufelt. Das war selbstverständlich, ich schaufel. Jetzt schaufelt sie nicht, sie muss auch nicht schaufeln, ich schaufel nicht, jetzt kommt eine Schneeräumfirma oder so. Ja. Und dann fühle ich mich eben über den Tisch gezogen. Und
wer zahlt denn die Schneeräumfirma?
Er zahlt alles, er.
Ja. Und was ist an der Lösung nicht gut für dich?
Eben dieses Gefühl, ich fühle mich über den Tisch gezogen. Ich habe geschaufelt, kein Mensch hat das gesehen, dass ich immer geschaufelt habe. Von ihr erwartet jetzt niemand, dass sie schaufelt, die ist zu blöd zum Schneeschaufeln und dann rennt das so, ja, und das ist verzichtbar für mich.
Aber du weißt ja, dass es ihm wehtut.
Nein.
Ja, du hast ja vorher gesagt, er sucht überall den billigsten Weg.
Ach so, ja, das stimmt.
Dann hast du jetzt eigentlich geschafft, beim Schneeschaufeln ist es schon genial gelöst, jetzt kostet es. Also das ist eigentlich jetzt schon 1-0 für dich, was das Schneeschaufeln betrifft.
Ja.
Ja, genau betrachtet. Wenn du jetzt noch zusätzlich spritzen würdest, wäre es fast unfair. Ne?
Also das ist kostet das Gleiche, oder?
Na, dann würde die Schneeschaufelfirma Eis pickeln müssen und dann wird sie eine höhere Rechnung veranstalten. Ne? So. Also an sich kannst du ab jetzt den Schnee zu deinem Verbündeten machen. Je mehr Schnee da liegt, umso mehr kostet es ihn. Das ist eigentlich schon mal wunderbar gelöst.
Ja.
Was müsste man jetzt noch im Treppenhaus lösen?
Meine Einstellung müsste man verändern. Es müsste mir einfach egal sein, egal was im Treppenhaus, im Vorgarten. Es sind tausend Kleinigkeiten, komme ich mir auch blöd vor, wenn ich die jetzt alle aufzähle.
Ja, Moment.
Er schließt den Schlauch nicht an, wenn ich will, dass er ihn anschließt. Oder er stapelt das Holz falsch. Es stört mich ja alles.
Er stört dich alles, aber es hat ja so eine gewisse, wie soll man sagen, ethische Grundhaltung auf deiner Seite. Du weißt, es wäre alles einfacher, wenn ich einfach wegschauen würde. Aber du schaust hin und sagst so quasi, wenn da irgendwas ist, was mich stören könnte, dann will ich es auch wahrnehmen. Und das hat eine gewisse, wie man früher so quasi so eine adelige Grundhaltung. Ne? Also man sagt, das ist quasi, es gibt Prinzipien und von denen weiche ich auch nicht ab, auch wenn es schlampig einfacher wäre. Ne?
Das hat nichts mit schlampig zu tun. Das hat das hat kein Mensch gesehen. Da komme ich als Dank quasi nicht einmal ins Grundbuch dafür. Das ist es. Es ist
gut, weil es im Grundbuch auch keine Schneeschaufler-Sparte gibt. Ne? So. Aber jetzt hast du eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, noch zwei Themen. Entweder einerseits geht es ums wirklich ums Aneinander vorbei, Leben. Mhm. Und dann geht es noch um das Thema, was hat welche Gestik oder welche Handlung hat welche Bedeutung. Ne? Mhm. Und du kannst jetzt der Schneeschaufelfirma kannst du die Bedeutung geben, dass du sagst, ha, endlich kostet es ihn was. Oder du kannst der Schneeschaufelfirma die Bedeutung geben, sagen, ja, früher habe ich das gratis gemacht. Mhm. Und ich müsste ihm eigentlich noch eine Rechnung stellen für 22 Jahre Schneeschaufeln. Ne?
Also, das genau das Gefühl habe ich, ja. Mhm.
Also du kannst mal diese Rechnung aufstellen, schauen, auf welchen Betrag du kommst. Und den dann im Grundbuch einfordern. Ne? So. Das wäre mal so die eine Variante, oder? Weil dann wäre es wirklich ordentlich, oder? Eben nicht schlampig, oder? Sondern ordentlich. Oder? Was gäbe es denn dann noch für Tätigkeiten, die du 22 Jahre lang aufrechnen müsstest?
Jetzt nur aufs Haus bezogen, auf das.
Oder auch sonst?
Alles. Sträucher schneiden, Blumen gießen, Rasen mähen.
Mhm. Das hast alles du früher gemacht. Ohne Geld zu kriegen dafür. Mhm. Das hast du früher im Kontext von eurer Beziehung gemacht.
Ich mache es ja immer noch.
Mhm. Also das heißt, ein Gärtner wäre jetzt auch noch fällig, nicht nur eine Schneeschaufelfirma. Mhm. Für den Teil in deinem Garten oder für den Teil?
Nein, bei mir nicht.
Also das heißt, du müsstest ihn noch dazu bringen, dass er jetzt einen Gärtner anstellt.
Ja, das ärgert mich dann noch mehr.
Wenn er einen anstellt?
Ja, das hat einen
Da bist du in der Zwickmühle. Dann sagst du quasi, wenn ich es verlottern lasse und er stellt einen Gärtner an, ärgert es mich. Und wenn ich es selber mache, ärgert es mich auch.
Ja, genau.
Mhm. Das heißt, du hast eigentlich noch ein großes Groll- und Ärgerpaket, das du mit dir rumschleppst.
Na, ich finde, sie muss es machen.
Aber das würde deinen Ärger und deinen Groll nicht wirklich lösen.
Ja, das stimmt. Einmal hat sie was gemacht, genau. Das hat mir dann überhaupt nicht gefallen.
Das hat dir erst recht, ja. Das ist ein Groll- und Ärgerpaket, das denke ich mir, das müsstest du noch anders pflegen. Da steckt noch so viel Altlasten drin und die lassen sich weder über den Schnee noch über den Garten regeln. Ne? Und auch wenn der Hund die beißen würde, das würde auch nichts nutzen. Ne? So. Sondern es ist eher die Frage, was möchtest du denn mit diesem vielen Groll machen?
Ich möchte, dass es mir egal ist.
Ja, das geht nicht. Groll geht nicht egal. Ein Groll ist ja manchmal wertvolle Energie, die sich einfach tarnt.
Na gut, vielleicht können wir meinen Groll in Humor umwandeln.
Ja, aber dann lachen die drüber, das gönnst denen ja auch nicht. Also,
nein, in meinen innerlichen Humor.
Das könnte man probieren. Ne? Aber dafür müssten wir zuerst für Gerechtigkeit sorgen, glaube ich. Weil ich glaube, es wäre wichtig, wenn du wirklich mal eine Aufstellung machen würdest, bis auf Euro ausrechnen, was alles seine Schuld noch dir gegenüber ist. Weil man kann Schuldscheine erst dann entweder behalten, sie zurückgeben, sie einfordern oder was auch immer, wenn man sie mal erstellt hat. Also das heißt, das wäre dann ein wichtiger Schritt, diese Schuldscheine überhaupt mal aufzustellen. Und zwar nicht nur im Schneeschaufeln, da kommt wahrscheinlich noch eine Menge anderes. Schuld meine ich auch im moralischen Sinn, oder? Also dass du wirklich mal die Schuld, seine Schulden wirklich mal definierst.
Das wäre für mich abgeglichen mit dieser Grundbucheintragung, wie es ausgemacht war. Mehr das
kann sein, aber da die ja jetzt nicht stattfindet und du weißt aber auch gar nicht, ob sie wirklich abgeglichen wäre. Wir haben jetzt schon 2, 3 Situationen gehabt, wo du gesagt hast, ja, ich habe zuerst gedacht, es würde mir gut tun und dann hat es mir gar nicht gut getan. Also wir wissen gar nicht, ob dieser Grundbucheintrag wirklich diese Schulden tilgen würde. Wissen wir nicht, kann sein, kann nicht sein, zur Hälfte, ein Drittel. Aber so oder so ist es wichtig, dass du die Schulden definierst. Denn du hast die Verletzungen, du hast den Groll. Man könnte sagen, der Groll, der da entsteht, ist wie eine Wunde, die noch eitert. Und der Eiter, der verteilt sich und der wird größer. Und der wird auch nicht mit Schneeschaufeln abgebaut. Also wäre es ganz wichtig, dass du dich um deine Wundheilung kümmerst. So, wie klingt das für dich?
Ja.
Weil für mich tönt so, also es gibt so ein Grundgesetz, das zwar hart klingt, aber für mich immer noch relevant ist, für die Wundheilung ist immer das Opfer zuständig und niemand anders. Hoffentlich, weil es wäre ja schlimm, wenn der Täter für die Wundheilung verantwortlich wäre und dann tut das nicht. Oder? Dann wären wir ja doppelt gestraft, oder? Zuerst schon durch die Verletzungen und dann noch durch die Schlamperei hinterher. Oder? Also das heißt, es wäre ein ganz wichtiger Job, dass du den Groll mal für dich vielleicht an deinen Humorplatz oder an deinen inneren Platz nimmst und den mal als wertvolles Gut betrachtest. Denn der Groll ist das Ausmaß, der dir signalisieren wird, welche Schulden sind wirklich moralisch, finanziell, was auch immer, wie du das definieren willst, sind noch da. Das wäre so der Bereich, der metaphorisch gesehen wäre, das die Wundsäuberung. Ne? Und die braucht es. Bevor eine Wunde heilen kann, muss sie sauber gesäubert werden. Ne? Und das wären die Schuldscheine. Die sind vielleicht nicht einfach zu erstellen und es kann sein, dass sie sich verändern, wenn du sie ganz konkret erstellst, aber es ist wichtig, dass du die mal wirklich greifbar für dich hast, in deinem Safe, wenn man so will. Und dann Wenn du dir das Ausmaß dieser Schuldscheine anschaust, dann kannst du die nächsten Entscheide treffen. Aber erst dann, vorher gibt es nur Kurzschlüsse im wahrsten Sinn des Wortes. Es könnte sein, dass es das Schlimmste gewesen wäre, wenn er dich ins Grundbuch eingetragen hätte. Weil dann könnte sein, dass sich hinterher herausstellt, dass das überhaupt nicht relevant ist für deine Schuldscheine und du dann plötzlich grundbuchmäßig in seiner Schule, also das könnte ein Verhängnis sein, wissen wir nicht. Ne? Aber wichtig ist, dass du dich um deine Schuldscheine kümmerst und deine Wunden beginnst zu säubern. Ne? Dann wäre die Frage, was könnte dann noch humorvoll dran werden? Hast du schon eine Fantasie? Wenn du dir vorstellst, es gäbe so Schuldscheine, wir wissen noch nicht genau, was draufsteht, was könntest du mit diesen Schuldscheinen machen?
Ich habe jetzt eher das Bild, dass mich diese Schuldscheine noch mehr ärgern würden.
Ärgern? Was würde dich daran ärgern?
Dass ich weiß, die wären auch nie abgeglichen.
Wie könntest du sie denn abgleichen? Wie könntest du sie denn abgleichen?
Na, indem mir das völlig egal ist, was die tun oder nicht tun und ich glücklich in meinem Garten und in meiner Wohnung lebe.
Das Bild kriege ich nicht ganz zusammen mit den offenen Wunden. Kannst du dir das vorstellen? Du liegst mit deinen offenen Wunden im Garten und bist glücklich und denkst an nichts?
Wenn ich als Pflaster die Grundbucheintragung kriege, ja.
Dann ist der Eiter weg. Und die Wunden.
Also mein Bild ist so, ja.
Also das heißt, die Schuldscheine wären dann wirklich der Boden vom Garten.
Der Dünger.
Du könntest dann mit den Schuldscheinen den Garten düngen. Wenn du im Grundbuch eingetragen wärst.
Genau.
Und das heißt, solange das nicht passiert, möchtest du die Wunden lieber offen halten.
Ich habe bis jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass da so viele Wunden sind. Ich habe bis jetzt das Gefühl gehabt, meine einzige Verletzung ist die, dass ich nicht zu meinem Recht komme, nämlich im Grundbuch zu stehen. Und ich habe auch die Vision gehabt, die haben ein Kind auch noch, ein zweijähriges. Wenn ich im Grundbuch stehe, dann darf der in den Garten. Und also ich hänge mich total an dem Grundbuch auf.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das weiß ich.
Nur das Grundbuch weiß es noch nicht, aber...
Ja, das stimmt.
Das würde so heißen, im Grundbuch erhängt und so. Ist aber schwierig mit dem Grundbuch. Ne? So. Aber bist du wirklich in einem Verhängnis? Und du merkst, es gibt Groll, es gibt Ärger und der fließt weiter, egal was schneeräumtechnisch und sonst passiert. Ne? Und das ist nach wie vor die Frage, ob es heilsam wäre, wenn sich das Grundbuch um deine Wunden kümmern würde.
Wünschenswert würde ich es finden, ja.
Dass das Grundbuch dich heilt?
Nein, der Ausgleich der offenen Konten.
Das Geld die Wunden heilen kann.
Nein, nicht nur Geld, sondern auch Wertschätzung. Ich möchte quasi hören, das gehört dir und das gebe ich dir gern und das steht zu.
Also das heißt, du möchtest es nicht widerwillig kriegen, sondern geschenkt bekommen.
Gericht helfen, das wäre mir auch viel besser.
Weiß er das? Was heißt du fürchtest?
Das, womit er spielt. So konfliktbereit. gesagt.
Ja, aber hast du ihm das mitgeteilt?
Ja. Wenn ich, dass ich nicht konfliktbereit bin, aber dass ich finde, steht mir zu, dass
Das hast du ihm mitgeteilt. Und daraufhin hat er einfach nicht reagiert, oder? Das heißt, das wirkt bei ihm.
Was wirkt da?
Ja, wenn er nicht reagiert hat, scheint es irgendwo bei ihm zu hängen. Und wenn du es ihm noch öfters mitteilst, wenn du ihm die Schuldscheine, die du zuerst mal erstellt hast, immer wieder lieferst, was passiert dann?
Also das ist mir zu mühsam.
Warum ist dir das zu mühsam?
Weil ich dauernd dran denken muss. Weil ich ihn dauernd konfrontieren muss und weil ich die Stimmung vergif.
Das ist schwierig. Das heißt, du möchtest deinen Groll gerne verbergen. Schämst du dich dafür?
Nein. Ich finde, der steht mir zu.
Der Groll. Ja. Und warum verbirgst du den dann?
Eben, weil er die Atmosphäre vergiftet, weil er für die Kinder nicht zuträglich ist.
Also das heißt, die Mutter, die opfert sich und sagt, die Frau versteckt den Groll, weil die Mutter für eine gute Stimmung sorgen möchte.
Das würde ich gern und das gelingt mir eben nicht immer.
Genau.
Weil dann rege ich mich wochenlang auf übers Schneeschaufeln oder so. Mhm.
Ja, du verteilst den Groll schön
genau.
Über Garten
und Haus. Genau, und das hätte ich gern eliminiert.
Ja, wenn du den Groll im Garten vergräbst, obwohl er dir nicht gehört, das wäre sozusagen kontaminieren.
Ja, könnte Dünger werden.
Könnte es, ja. Ja. Wie fühlt sich das an? Vorstellung, du nimmst die Schuldscheine, verbrennst sie und vergräbst sie im Garten.
Ja. Das Kontaminieren stört mich ein bisschen.
Und du düngst damit den Garten.
Ja, das.
Und das heißt sozusagen, je toller die Blüten blühen in diesem Garten, umso mehr wachsen seine Schuldscheine, aber er weiß es nicht. Aber du weißt es. Du könntest Heckenrosen pflanzen und was auch immer.
Ja, also das mit dem Groll verbergen, das habe ich jetzt gemerkt, das ist keine gute Strategie.
Verbergen oder vergraben?
Vergraben ist gut, verbergen ist schlecht.
Okay, also das heißt, der Groll braucht jetzt zuerst mal Wertschätzung, Schuldscheine, wirklich einen Rahmen und dann darfst du entscheiden, wo du ihn als Dünger in deinem Garten verwendest. Und ab dann weißt du, was da blüht, was das bedeutet. Und sonst weiß es niemand. Das ist dann dein Geheimnis in deinem Garten. Das heißt, damit würde der Garten dann wirklich dir gehören. Ist das eine...
Ja.
Könntest du dir das vorstellen? Und das könnte sich besser anfühlen als jetzt?
Es fühlt sich primär jetzt das besser an, dass ich merke, warum ich diese Sticheleien nicht lassen kann. Die haben mich ja so gestört. Ja. Also das ist mir jetzt völlig klar, warum das nicht gehen kann. Also das ist das Wichtige jetzt für mich, das Vergraben vielleicht, aber...
Ja, ich meine, du würdest sehr großzügig sein, oder? Du wärst dann die Großzügigere von euch beiden. Warst du das auch früher schon, die Großzügigere von euch beiden? Ja. Findest du Großzügigkeit eine gute Eigenschaft? Jetzt für dich, meine ich.
Ja, wenn es eine Grenze gibt zwischen Großzügigkeit und sich über den Tisch ziehen lassen.
Aber für dich ist jetzt mal Großzügigkeit, das ist ein wichtiges Element und das könntest du pflegen.
Ja.
Könntest deinen Garten mit Großzügigkeit pflegen. Und hegen und düngen. Und den Effekt genießen. Und dein Hund würde darauf aufpassen, dass da niemand anders reinkommt. Als die, die dürfen. Das wäre eine gute, sozusagen, Kompostierungsmodell.
Ja.
Genau genommen könnte man sagen, du kannst deinen Groll zuerst mal wertschätzen, anerkennen und dann kompostieren. Und dann die Blüten genießen.
Ja.
Das wäre eine Idee.
Nein, das ist ein schönes Bild. Dass ich mir nicht mehr denke, wenn irgendwas nicht so ist, boah, ich werde an den Tisch gezogen, sondern naja, ich bin großzügig.
Du bist großzügig, die großzügige Gärtnerin des Hauses. Kannst du dir vorstellen, wie du mit diesem Gefühl durch das Haus läufst?
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Gut.
Das im Moment?
Ja.
Neue Aufgabe. Großzügige Gärtnerin.
Upsa.
Okay. Gibt's von dir. Gibt's von dir irgendeine Kommentare im Moment gerade, oder? Gut. Ist okay, wenn Fragen kommen oder falls welche sind oder Kommentare? Ja. Gibt es sonst im Moment gerade Kommentare oder Fragen oder? Gut, dann herzlichen Dank. Das ist an sich ein ganz wichtiger Prozess, oder? Dass man sagen kann, Abkürzungen gibt es nicht. Und was jetzt eigentlich ein gutes Beispiel hierfür war, dass die Ingrid gekommen ist und eigentlich, könnte man sagen, da was loswerden wollte. Obwohl sie ja schon lange... Also es ist ja nicht eine Sache, die gerade gestern begonnen hat und gerade ganz akut oder neu ist, sondern es ist etwas, was sie schon lange quält. Und ihre eigene Beziehung zu dem, was sie da quält, ist eher, das sollte ich eigentlich nicht mehr haben oder das sollte ich anders machen oder das sollte sich doch schnell ändern können und eigentlich will ich das weg, weil ich will ja eigentlich nicht so zickig sein. So, das wäre so quasi diese Haltung weg mit dem Symptom, weil das ärgert mich und so. Und was wir jetzt versucht haben zu machen, ist zu schauen, dass sie überhaupt mal wertschätzt, was sich da die ganze Zeit meldet. Auch wenn natürlich Ärger und Groll jetzt nicht das Lustigste ist, was wir an uns entdecken. Und oft ist es ja auch so, dass wir mit alten Verletzungen auch nicht unbedingt noch was zu tun haben wollen. Weil Verletzungen, die vielleicht gerade in Beziehungen entstehen, können ja auch zusätzlich auch noch manchmal demütigend sein oder was auch immer. Aber eben, sie sind auch Verletzungen. Und wenn die noch nicht geheilt sind, dann haben wir trotzdem nicht gern, dass die immer noch da sind. Oder? Also so. Und manchmal braucht es dann wirklich, ob humorvoll oder weniger, aber einen Weg, der fast immer über Metaphern und über Bilder machbar ist. Oder? Also so therapeutische Aufgabe ist dann zu schauen, kommen wir irgendwie rein in diese Art von Selbsthypnose, die da stattfindet, oder? Und immer wieder damit endet, dass sie sich selber hinterher wie einen Vorwurf macht. Natürlich auch anderen, aber auch sich selber. Und dieser innere Bezugsrahmen, den überhaupt erstmal auszuleuchten. Um was geht es da? Was sind da für Gefühle, für Altlasten, für was auch immer im Spiel? Und dann schauen, gibt es Bilder, Assoziationen, innere Filme, wie das möglich ist? So die ersten Ansätze waren ja jetzt hier, ja, geht es eigentlich nur darum, um die Begegnungen, wer ärgert wen, wenn man sich im Treppenhaus, wer hat welche Gefühle vielleicht, wer hat welche Demütigung, wer hat welche Achtung oder so, zu schauen, kommt man da irgendwo, gibt es da in der Therapeutenseite irgendwelche Bilder, Vorstellungen oder wie beim Clint Eastwood, so quasi vorzustellen, was gäbe es jetzt da für Möglichkeiten in dieser Geschichte und dann zu schauen, wenn man die einbringt, ergibt sich daraus eine Entwicklung oder nicht. Und die kann humorvoll sein, muss aber nicht humorvoll sein. Das Wichtige ist einfach, dass diese Bilder emotional treffen. Und Verletzungen, das ist vielleicht jetzt eine ganz wichtige Geschichte, dass Humor nie als Abkürzung erlaubt ist. Humor kann nie als Abkürzung dienen, Humor darf überall hin, aber nur als Bereicherung. Und nicht als Abkürzung. Und das war jetzt eigentlich in dem Beispiel auch sehr schön, dass natürlich die Idee, könnte ich meinen Groll gerade in Humor umwandeln, das wäre ja wirklich gut, oder? Wenn ich die Vorstellung ja jedes Mal, wenn ich mich grollig fühle, wenn ich dann eigentlich lustig wäre oder lachen müsste, das wäre ja wirklich schön, oder? Klar, ich meine, diese Idee ist ja wunderbar und ist auch eine sehr gute Absicht dahinter und trotzdem braucht es Zwischenschritte. Wir können nicht Trauer, Schmerz, Verletzung, Groll, Ärger einfach so in Lachen oder Humor verwandeln. Das geht nicht. Wir müssen zuerst die Heilung in dem Sinn schauen, die Wundheilung und die Reinigung der Wunden. Das ist die Voraussetzung, weil sonst kommt nachher wieder Eiter raus statt Gaudi, oder? Also so. Und was jetzt immerhin zum Beispiel dabei rausgekommen ist, ist, jetzt blühen zumindest schon mal der Garten. Und das Blühen des Gartens kriegt jetzt eine neue Bedeutung. Und wer weiß, ob es dann vielleicht auch sogar humorvoll sein kann in diesem Garten, das wissen wir jetzt noch nicht. Das müssen wir der Ingrid überlassen, wie gut sie sich fühlen wird in diesem gut gedüngten Garten, ne? Mit ihrer Großzügigkeit und gärtnerischen Fähigkeiten. Ne? Und das ist dann so quasi der Job, der dritte Schritt, also einsteigen, inneren Bezugsrahmen, Selbsthypnose, schauen, wo sind da die Mechanismen, die Erlaubnis, dass der Therapeut, Therapeutin sozusagen innere diese Filme vervollständigen darf, seine eigenen Bilder anbieten darf, schauen, ob die passen, ob die was weiterentwickeln und dort, wo es möglich ist, dass sie was weiterentwickeln, dann kann man es gemeinsam beginnen auszumalen. Und in dem Beispiel jetzt haben wir einige Anläufe gehabt, die immer so einen kleinen Schritt zwar vielleicht vorwärts gegangen sind und dann kam aber wieder der Punkt, hoppla, das stimmt noch nicht, oder? Da fehlt noch was, da ist noch nicht, das geht noch nicht weiter. Ne? So, das ist noch bis es jetzt zum Schluss möglich war, die Geschichte über Düngen, Vergraben, Garten, Blühen, das Bild hat sich jetzt zusammengefügt zu einem guten Ganzen. Ne? So. Und das wäre sozusagen noch nicht Humor, das ist jetzt mal der Humus, ne? Könnte man sagen. So. Aber der Humus ist schon mal nicht schlecht, ne? So, denn da wächst was, da blüht was und das, was blüht, darf dann genossen werden. Ne? So. Also dieser Prozess des Inframings, wie humorvoll der wird oder so, das hängt ganz vom Thema ab und von den Bildern. Aber das ist nicht das Wichtigste. Ob er humorvoll wird, das Wichtigste ist, dass es quasi, dass dieser Prozess stattfindet. Und dass das hier stattfindet, dass Klienten beginnen, ihre sogenannte Symptomatik oder das Problemverhalten oder den Konflikt oder was auch immer, ihn zuerst mal anders wahrnehmen können und ihn zuerst mal wertschätzen. Klar muss man Groll nicht wertschätzen im Sinn von, den will ich ewig behalten. Aber ich darf ihn wertschätzen, weil er zeigt mir, da sind alte Verletzungen, die noch nicht verheilt sind. Also hat dieser Groll eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und den jetzt einfach nur wegzuschieben, wäre nicht gesund. Und dafür ist er eben wertvoll. Aber als Kompost wird er noch wertvoller. Oder als Dünger. Und damit hätte man eine Umdeutung, so also in dem Sinn. Ist das verständlich, wie diese Arbeit sozusagen so oder so immer mit Metaphern, inneren Bildern, und zwar sowohl von beiden, oder? Die inneren Bilder von Klient oder Klientin in Kombination dann mit den inneren Bildern, die beim Therapeuten entstehen. Oder? Also das ist ganz wichtig, ist, dass wir uns das erlauben, solche inneren Bilder aufzubauen, die mit den Symptomen zu tun haben. So. Gibt es zu diesem Ablauf Fragen im Moment oder wo? Für alle klar oder seid ihr schon in der nächsten Trance gelandet? Ja, in diesem Haus quasi geht es um würdevolles Leben. Ne? Und Würde ist auch dann wichtiger als Humor oder Würde ist wichtiger als Schmerz oder so, sondern und erst wenn man einen Weg findet, der die Würde wahrt. Und nach dem muss man suchen und das kann manchmal lange dauern. Ne? Also ging jetzt eigentlich relativ schnell, wenn man so will. Aber das kann auch in der Therapie noch länger dauern, wenn es da vielleicht noch komplexere Geschichten sind. Oder? Und trotzdem, man hat keine andere Chance. Oder? Es braucht einen würdevollen Weg zur Veränderung. Wenn der nicht gewährleistet ist, bewegt sich gar nichts. Oder? Tut er das auch Gesichtswahrung nennen, aber Würde, finde ich, ist da der viel bessere Begriff dafür. Also, Würde geht immer vor Wohlbefinden. Also, sonst gerade noch? Gut, wir können noch schnell eine. Aber es gab ja schon den Vortrag von der Noni Höfner über provokativen Ansatz, das ist jetzt einfach eine Variante, die je nach Thematik und je nach Motivation sozusagen noch eine gute zusätzliche Positionierung oder Haltung ist, die aber dieser Haltung hier nicht widersprechen darf oder auch nicht widerspricht. Das heißt, auch wenn ich jetzt in die Advocatus Diaboli-Haltung gehe, das wäre vielleicht noch einen Schritt mehr, dass der Advocatus Diaboli verteidigt die Symptomatik. geht explizit auf den Symptomstuhl. Das ist dort überall wichtig, wenn Klienten kommen, die geschickt werden, die nicht freiwillig da sind, die vielleicht von der Justiz verurteilt sind oder vom Partner geschickt werden oder Jugendliche, die von den Eltern oder von der Schulbehörde oder von wem immer geschickt werden, dann ist es ganz wichtig, dass ich zuerst mal die Symptomatik noch expliziter verteidige, als das hier jetzt zum Beispiel in dem Beispiel nötig war. Verteidigen im Sinn von, dass ich die Wertschätzung mal ganz deutlich übernehme von dem Verhalten, so, um das es geht, je nachdem, sehr vielleicht eine kurze Sequenz aus einer Therapie, die damals auch relativ komplex war oder kompliziert war, weil sie begonnen hat, die erste Stunde in einem Jugendheim mit einem 21-jährigen jungen Mann. Diagnose war Suizidalität, LSD-Psychose, Depression und Delinquenz. So war die Ausgangslage. Und die erste Stunde hat in einem Heim stattgefunden, die zweite Stunde dann in einer Klinik, die weiter weg war. Und ich erzähle jetzt auch hier nicht die ganze Therapie, die ungefähr 2-3 Jahre gedauert hat. Und er hatte auch schon eine Invalidenrente und, die er dann wirklich nachher abgeben konnte, was wir aber während des Therapieprozesses nicht wussten, dass das wirklich so gut rauskommt. Und was speziell war daran, ich durfte so quasi als Outdoor-Therapeut da mitmischen. Normalerweise ist es so, wenn jemand in einer psychiatrischen Klinik ist, dann werden ambulante Therapien so quasi visitiert. Und dort war das aber mal im Ausnahmefall anders, weil der Chefarzt das toll fand oder eine gute Idee fand, sodass ich da 2-3 Mal im Monat hingefahren bin und sozusagen von außen zusätzlich als Therapeut gewirkt habe. Und meine Position war sehr oft die vom Advocatus Diaboli. Das heißt, es ging schon los, dass er mich sehr schnell, sehr explizit herausgefordert hat. Wir haben dort sehr oft ambulante Therapie gemacht, sprich wirklich miteinander spazieren gegangen, weil die in den Bergen war, die Klinik. Und schon in der ersten Stunde dort oben sind wir nach so einem Spaziergang in eine Gartenwirtschaft, und der hatte natürlich Alkoholverbot, war klar mit diesen Diagnosen, und ich bin auf die Toilette, kam zurück, und er hat ein wunderbares großes Bier vor sich stehen und hat mich angestrahlt oder so. Also wusste ich, Test, jetzt musste sofort was tun, oft fällt er mir nichts Gescheites ein, aber das Einzige, was mir eingefallen ist, ich habe einfach so ganz langsam in Zeitlupe das Bier genommen und über die Geranien uns dann so in Zeitlupe ausgegossen. Das hat bei ihm wie eine Trance-Induktion ausgelöst. Er hat so gesagt, damit war das mal klar. Zweite Test war, dass er gekommen ist und gesagt hat, ja, in dieser Klinik, da gibt es 6 Orgien heimlich nachts im Keller. Und ich habe gesagt, ah, interessant, ich weiß es ja nicht. Und dann hat er gesagt, ja, und der Assistenzarzt, der ihn betreut, der ist mit ihm durch den ganzen Keller gewandert und hat ihm den ganzen Keller von dieser riesigen Klinik gezeigt, um ihm zu beweisen, dass es dort keine 6 Orgien gibt, tagsüber. Daraufhin war er noch mehr überzeugt, dass es da welche gibt, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich weiß es nicht, ob es da 6 Orgien gibt. Aber an deiner Stelle würde es mich mehr interessieren, falls es welche gibt, warum sie dich nicht dabei haben wollen. Daraufhin hat er gemeint, es gibt doch keine 6 Orgien. Aber Therapie lief dann soweit ganz gut, und Advocatus Diaboli-Haltung bestand dann darin, eher die Fortschritte zu hinterfragen. Er hat dann plötzlich so das Gefühl gehabt, ja, ich sollte doch eine Ausbildung machen. Und ich sagte, ja, was heißt eine Ausbildung? Warum solltest du eine Ausbildung machen? Ja, es ist doch sinnvoll, man sollte doch was lernen. Und ich sagte, ja, das mag ja sein, andere schon, aber warum sollst du eine Ausbildung machen? Ja, da sowieso hat gesagt, ich sollte doch eine Malerlehre und so. Ich sage, ja, wann musst du denn dort aufstehen? Ja, um 6 Uhr morgens. So. Ich sage, was, um 6 Uhr morgens? Also überleg dir das gut, oder so. Und vor allen Dingen, ja, da gehe ich mal eine Woche hin, sage ich, ja gut, aber überleg dir das gut, ob du das wirklich machen willst. Weil jetzt überleg dir mal, was passiert, wenn du die Woche gut überstehst. Was wollen die dann? Die wollen dann mehr. dann wollen sie, dass du 2 Jahre lang eine Lehre machst. Ja, aber das ist doch gut. Ja, und dann? Stell dir vor, das gelingt dir auch noch. Da wird es ja noch schlimmer. Nächste Woche oder in einem Monat kriegst du deine Rente, dann bist du dort, wo die anderen mit 65 sind. Wenn du jetzt aber eine Lehre machst, dann kriegst du keine Rente, dann musst du 40 Jahre früh aufstehen. Nicht nur 2 Jahre lang, sondern 40 Jahre. Überleg dir das gut. Das ist so die Advocatus Diaboli-Haltung, ne? Weil bei ihm hat es dann natürlich immer zu Widerspruch geführt, im Sinne von, nein, aber ich will das und ich soll und so weiter. Ne? Also das heißt, man geht konsequent in die Position, der die Symptomatik oder die Vorteile der Symptomatik zu verteidigen. Ne? Ich sage, ja, dann stell dir doch mal vor, dann musst du, wenn du wirklich eine Lehre machen würdest und du kämst aus der Klinik raus, was wäre dann von dir verlangt? Dann musst du dir eine Wohnung suchen, dann musst du selber bügeln, dann musst du selber kochen, musst du selber waschen. Jetzt hast du alles. Wird alles gemacht, oder? Best versorgt. Ja, sagt er, das mag ja schon sein, aber was soll ich denn sonst machen? Ich sage, ganz einfach, wirst Klinikbesitzer. Also wie so Angst hat, gesagt, ja, Klinikbesitzer. In jeder psychiatrischen Klinik in der Schweiz gibt es die eigentlichen, wirklichen Klinikbesitzer. Das sind die, die schon 10, 15 Jahre dort sind, sich am besten auskennen, locker erzählen können über die letzten 3 Chefärzte und sonstige. Das sind die, die einem auch empfangen. Wenn man neu ist in der psychiatrischen Klinik, wird man immer von den heimlichen Besitzern empfangen. Die erkennen sofort, da ist einer neu, stehen schon neben einem, wenn man irgendeine Tafel anschaut, sagt, wo wollen sie denn hin und so weiter. Aber wie gesagt, am besten wirst du Klinikbesitzer. Das ist ein super Job, oder? Ja, sagt aber immer in derselben Klinik. Sag ich, du musst nicht immer in derselben Klinik, du kannst auch mal abwechseln. Oder? Es gibt in der Schweiz da im Süden auch noch welche, je nach Wetter. Und wenn du mal Lust hast auf Urlaub, brauchst du immer nur ein Einwegticket. Gehst trampen oder kaufst dir ein Ticket nach Nizza, zurückbringen sie dich mit dem Hubschrauber. So. Überhaupt kein Problem. Oder? Also so haben wir immer während 2 Jahren immer wieder diese Phasen gehabt, wo ich locker oder liebevoll dagegen gehalten habe, gegen die sogenannten Fortschritte. Oder? Und er hat sich an den, und natürlich gab es Rückfälle und Aufs und Abs, aber das wäre jetzt so eine ganz wichtige Haltung, um immer wieder die Motivation aufzubauen. Nicht, um die dauernd durchzuhalten, oder? Sondern es geht immer wieder darum, Motivation immer wieder phasenweise aufzubauen. Und dafür ist es wichtig, sich immer wieder in diese Symptom quasi Verteidigungs- oder Vorteile, Verteidigungshaltung zu begeben, um zu schauen, wie stabil sind die Fortschritte, die da gemacht werden. Und gerade bei solchen Jugendlichen oder auch solchen schwierigen, komplexen Diagnosen ist es wichtig, immer wieder sanft dagegen zu halten, um sozusagen dann dieses Wachstum zu fördern. Gut, das wäre jetzt, ich glaube, wir müssen aufhören schon langsam. Gibt einfach noch eine Schlussgeschichte, weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Geht auch nochmal darum, Humor als Bereicherung. Die Geschichte vom Huberbauern, der im Sterben lag. Der Huberbauer, schon sehr alt. Und sein bester Freund, der Pfarrer. Und alle wissen, der Huberbauer ist nicht nur schon alt und hat ein sehr reiches Leben hinter sich, sondern er ist auch der intensivste Katholik weit und breit, oder? Also er stellt auch noch seinen besten Freund, den Priester, da weit in den Schatten. Deswegen ist es für den Priester auch ein völliger Schock, als er eines Tages ein Gerücht hört im Ort. Das Gerücht besagt, der Huberbauer möchte konvertieren. Der Priester ist völlig geschockt, sagt, so eine Sauerei, oder? Es liegt der arme Kerl im Sterben, es geht ihm schlecht und die Leute haben nichts Blöderes zu tun, als so ein Scheißgerücht zu erfinden und da so was Böses in die Welt zu setzen. Also am besten vergesse ich es gerade wieder. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, aber ich gehe ihn ja jeden Tag besuchen, wenn er das erfährt und nicht von mir, das ist ja auch blöd, oder? Also was mache ich? Am Nachmittag geht er ihn wieder besuchen. Sagt du, ich muss dir ganz kurz was sagen, aber dann nachher vergessen wir es wieder, aber nur, damit du das nicht von jemand anderem hörst, es ist was ganz was Blödes passiert. Da sagt der Huberbauer, was denn? Ja, sagt er, ich weiß gar nicht, wie ich dir das da sagen soll. Also, es ist einfach ganz komisch, oder? Also so, ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat, aber es geht ein Gerücht um über dich. Was heißt der Hugo Bauer, was heißt der Gerücht? Ja, ich weiß ja, ich traue es mir ja gar nicht aussprechen. Das Gerücht besagt, du würdest evangelisch werden wollen. Der Hugo Bauer fängt an zu grinsen. Dann sagt er, hey, warum grinst du jetzt? Ist ja überhaupt nicht lustig, oder? Dann sagt der Hugo Bauer, das stimmt, das ist nicht lustig, sondern das ist die Wahrheit, das ist gar kein Gerücht. Dann sagt der Priester, was? Was ist los? Ja, sagt der Hugo Bauer, heute Nachmittag war der Notar da, ich habe schon unterschrieben. Ja, sagt der Priester, ja, was hast du dir denn dabei gedacht? Er sagt, schau, ist doch ganz einfach. Ich habe ein langes Leben hinter mir, Familie, Enkelkinder und, sehr zufrieden. Und klar, jetzt ist traurig, jetzt muss ich sterben, das ist halt so, das können wir jetzt nicht verhindern, oder? Das ist halt so. Aber dann habe ich mir doch gedacht, es ist gescheiter, es erwischt einen von denen als einen von uns. Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Vortrag zuerst von Gunther und dann einen schönen Abend.